Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT, vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Mein Name ist Nicolas Frey und heute mit mir dabei Markus Schmidt und JP. Hi, ihr beiden.
Hi.
Guten Morgen. Hallo, ihr zwei.
Ja, heute geht's wieder um VMware und vor allem gibt es Alternativen. Und wir stellen uns heute die Frage und beleuchten das Thema von vielen Seiten und haben dazu als Gast Markus dabei, der schon sehr lange in der VMware-Welt unterwegs ist. Und Markus, stell dich doch noch mal kurz für unsere Hörer vor. Wo kommst du her? Wer bist du? Was machst du?
Ja, ich bin Markus Schmidt. Ich bin Leiter Consulting bei der Interface Systems, einem Systemhaus im Verbund der Medialine-Gruppe, die sich um IT-Infrastruktur kümmert. Also wir machen alles, was im Rechenzentrum anfällt, klassischen Server- und Storage-Themen, Themen wie Virtualisierung, Themen wie Cybersecurity. Und da ist natürlich VMware in den letzten Jahren ständiger Wegbegleiter gewesen und an vielen Stellen auch das Fundament unseres Schaffens. Nahezu alle Kunden werden dafür irgendwie tangiert. Also das ist schon ein zentrales Element bei uns.
Kannst du uns dann noch mal kurz sagen, auch für die Hörer, die jetzt VMware noch nicht so im Detail kennen, was hat VMware heute noch für einen Stellenwert und wo kommt die Software, kann man fast sagen, eigentlich her?
Vielleicht auch noch, was hat VMware so Besonderes, dass es in aller Munde ist und dass es als Hypervisor Nummer 1 eigentlich total weit verbreitet ist?
Gerne. Naja, VMware hat halt einen enormen Marktvorsprung schon immer gehabt, ne? Also als damals Mendel Rosenblum das Ganze zuerst gebaut hat, war das schon bahnbrechend. Das Thema Virtualisierung auf x86, Mainframe gab es das immer schon mal und das war alles so ein bisschen Nischentechnologie aus meiner Sicht. Und als das dann mit VMware auf x86 aufkam, hat das eine Marktdurchdringung relativ schnell erreicht, die schon bemerkenswert war. Also das waren Zeiten, als wir wirklich kubikmeterweise Server, kann man sich wirklich so vorstellen, auf wenige Racks konsolidiert haben. Die Idee zu sagen, ich packe halt viele Betriebssysteme auf eine Serverhardware, weil ich kaum Applikationen habe, gerade im Mittelstand, die einen Server komplett ausnutzen. Und dort wurden viele Rechenzentren kleiner. Dort waren auf einmal viele leere Racks vorhanden zu den Zeiten. Da haben schon viele, viele Leute gut davon profitiert. Natürlich haben dann andere nachgezogen, wie eine Microsoft mit ihrem Hyper-V und auch Open-Source-Projekte. Also ganz ähnlich wie das KI ist, ne? Wenn die grundlegende Idee einmal in der Welt ist, gibt es auch Leute, die das verstehen und adaptieren und weiterentwickeln können. Aber VMware hat den Vorsprung aus meiner Sicht immer, den sie dort haben, ausgenutzt und hat dann halt im Data Center es auch verstanden, rund um die Virtualisierung noch Dinge zu bauen. Da sie halt diese Vorreiterrolle hatten, hat sich auch rund um VMware das Ökosystem gebildet, was eines der größten in der IT ist, aus meiner Sicht. Also jede Sicherheitssoftware, Backup-Software arbeitet halt irgendwie mit VMware zusammen, integriert sich in VMware. Und das ist tatsächlich auch heute noch eine der Stärken von VMware, dieses Ökosystem. Wenn du irgendwo fragst, geht denn Virtualisierung, kann ich die Applikation virtualisieren? Wenn es geht, dann auf jeden Fall auf VMware. Dann andere Hypervisor auch supported sind, steht dann auf dem zweiten Blatt, aber VMware ist da immer mit vorne dabei.
Und ist es jetzt nur das Produkt, was VMware anbietet, oder ist drumherum auch noch mehr Fleisch am Knochen, sage ich mal, dass VMware einfach diesen Stellenwert hat oder diesen Stellenwert erarbeitet hat?
Die haben es halt schon auch verstanden, eine Community zu bauen oder das zumindest immer wieder so zu befeuern, dass sich dort großer Kreis auch an Enthusiasten gebildet hat und dementsprechend dort auch viel Wissen geteilt wird und es immer relativ einfach war, möchte ich sagen, in diese Welt einzusteigen. Weil man hat halt immer genug Material und Futter gehabt und wenn man irgendwo nicht weiterkam, gab es hilfreiche Communities, denen man sich anschließen konnte mit Gleichgesinnten. Und ich glaube auch, das trägt ein ganzes Stück zu dem Erfolg von VMware bei. Es haben sich halt viele Leute mit dem Hersteller und den Produkten auch sehr identifiziert.
Der Titel der heutigen Folge ist ja VMware-Alternativen. Ja, warum suchen wir denn dann nach einer Alternative, wenn die Software so grandios ist mit einem tollen Ökosystem und mit einer genialen Community? Was ist denn da passiert, Markus? Vielleicht kannst du es mit eigenen Worten nochmal sagen. Was ist in den letzten 12 Monaten mit VMware passiert?
Ja, ne, ich denke, wer nicht ganz unter einem Stein gelebt hat und in der IT beschäftigt ist, hat es irgendwie mitbekommen. VMware wurde gekauft von einem Hersteller namens Broadcom. Die haben andere Pläne, was die Ausrichtung von VMware angeht. Manche davon sind positiv, manche davon sehe ich ein bisschen kritischer. Da können wir vielleicht noch ein bisschen weiter reintauchen. Auf jeden Fall ist eines der Dinge, die den Markt dort ganz schön aufrühren, die geänderte Lizenzpolitik. Zum einen der Wechsel auf Subscription, den man, glaube ich, als marktüblich bezeichnen kann. Ne? Also das machen ja viele Hersteller jetzt. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Aber VMware oder jetzt Broadcom hat auch einiges an den Lizenzbundles umgeschnürt, sagt dazu Vereinfachung, weil es gibt einfach weniger als früher. Das stimmt. Ich kann nicht mehr so flexibel kombinieren wie früher. Das stimmt. Und das nimmt auch ein bisschen Komplexität raus. Aber führt halt auch dazu, dass es für viele Leute schwierig ist, genau das zu kaufen und zu bezahlen, was sie tatsächlich nutzen wollen. Das ist dann so der kleine Nachteil an der Geschichte. Und das rührt natürlich gerade ganz schön auf, insbesondere weil es auch verführerisch ist, alte Welt und neue Welt dahingehend zu vergleichen, dass ich sage, ich habe bei meinen Kauflizenzen auch immer einen gewissen Obolus jährlich entrichtet an Wartungsgebühren. Und jetzt heißt das Ganze Subscription und kostet 5-mal so viel, eben weil die Neuanschaffung mit drin steckt. Wenn ich aber bloß meine bisherige Subscription und eben, also meine bisherige Service und Support mit der jetzigen Subscription vergleiche, ist es halt nicht ganz fair aus meiner Sicht. Wenn man es ehrlich vergleicht, dann gibt es auch Szenarien, wo der Preisunterschied gar nicht so schlimm ist. Mhm. Es ist halt eine Fall-zu-Fall-Betrachtung und das ist auch der Grund, warum wir als VMware-Partner uns jetzt ein bisschen nach Alternativen umgeguckt haben, um mal zu sehen, was es am Markt noch so gibt und ob es da vielleicht für gewisse Szenarien, wo wir handeln müssen und wo VMware vielleicht nicht mehr die auch ökonomisch erste Wahl ist, dass wir da Alternativen in unserem Portfolio haben.
Vielen Dank für den Überblick. Wie wirkt dann die Akquise auf die Kunden direkt? Du hast jetzt gesagt, es gibt Vor- und Nachteile. Sehen das dann alle Kunden eher negativ oder gibt es auch welche, die jetzt sagen, hey cool, wir fallen in dieses Muster rein? Obwohl der Mittelstand vielleicht auch nicht die Zielgruppe ist, weil man ja hier eher vielleicht auf den Enterprise-Sektor sich fokussieren möchte. Wie sind da so die Stimmen?
Ja, das ist furchtbar schwer, über einen Kamm zu scheren. Also da ist tatsächlich jedes Szenario anders. Wir haben Kunden, die das ganzheitlich sehen und sagen, naja, es wird jetzt vielleicht ein bisschen teurer. Dafür habe ich auch immer die neuesten Versionen und die neuesten Features. Und am Ende des Tages muss der Hersteller Geld verdienen. Ich mache es an einem Beispiel. VMware Visan. Als VMware Visan entwickelt hat, ist das natürlich auch irgendwann ein Produkt geworden, einen neuen Lizenzschlüssel und das Ding musste ich kaufen und dann konnte ich Visan nehmen. Bei NSX das Gleiche. Also immer wieder, ne, VMware braucht ja auch ein gewisses, oder die Hersteller brauchen auch ein gewisses Umsatzwachstum, kommen halt neue Produkte auf den Markt und ich muss sie kaufen. Jetzt in der Subscription fällt das halt alles mit rein. Also ich kann mich darauf verlassen, wenn ich VMware vCloud Foundation lizenziert habe, wenn denen irgendwas Neues, Cooles einfällt, dann wird das sicherlich auch im Rahmen dieser Subscription zur Verfügung gestellt. Das finden Kunden schon gut. Dann haben wir ganz viele Kunden, die sagen, naja, ich habe halt auch ein Team, was viel Know-how aufgebaut hat über all die Jahre. Will ich das jetzt wirklich über Nacht mehr oder weniger oder über 3 Jahre gesehen wegwerfen und neu aufbauen? Macht das Sinn, das, was ich dort jetzt an Reibungsverlusten habe, an Schulungsaufwänden habe, einzugehen, nur um paar Euro bei den Subscriptions zu bezahlen. Am anderen Ende hast du natürlich auch Kunden, die sagen, es geht gar nicht. Also es ist schlicht und ergreifend nicht drin, dass ich das Budget, was ich für VMware jährlich eingeplant habe, jetzt verfünffache. Und ich muss es verfünffachen, weil ich habe halt vielleicht viele Außenstellen, habe viel Visan und das neue Lizenzmodell und die Notwendigkeiten, was ich dort kaufen muss, sind eben relativ unpassend zu meiner Architektur. Und da sehen wir durchaus auch Kunden, die sich jetzt mit einer Verfünffachung bisherigen Aufwände konfrontiert sehen und das auch einfach nicht können. Also das ist nicht mal das Wollen.
Verstehe. Also ein ganz breites Spektrum. Aber da können wir vielleicht auch später nochmal uns ein Beispiel rauspicken und das ein bisschen tiefer legen. Aber jetzt wollen wir erstmal auf die Methodik zurückkommen. Du hast ja gesagt, viele Kunden suchen jetzt natürlich nach einer Alternative, weil VMware halt eben nicht mehr zu 100% passt. Und ihr seid der richtige Ansprechpartner, der da einen Weg aufzeigen kann und nichtsdestotrotz, ihr müsst euch ja Gedanken machen, wie wollen wir das Ganze bewerten? Ja, irgendwie so ein Score am Ende, +5 für Alternative oder bleib lieber bei VMware. Kannst du mal vorstellen, was sind denn so die Kriterien? Wie bewertet ihr das Ganze?
Wir als Systemhaus haben uns halt das strategische Ziel gesetzt, bis Ende des Jahres Kunden, die tatsächlich den VMware-Pfad verlassen wollen, mit einer Alternative zur Seite stehen zu können. Was aber auch bedeutet, dass wir die Kunden, die den VMware-Weg weitergehen, begleiten werden. Also auch wir als Interface bleiben dort VMware gegenüber committed. Ich kann nachher noch was dazu sagen, warum ich das als wichtig sehe und warum auch VMware nicht weggehen wird. Aber die Leute, die eine Alternative haben wollen, denen möchten wir dort mit Unterstützung zur Seite stehen. Und wir haben uns ein paar Dinge angeguckt. Das Erste, was wir uns angeguckt haben bei Zielarchitekturen, ist halt tatsächlich die Architektur. Also wie konsumiere ich denn so eine Virtualisierungslösung? Und da gibt es am Markt aus meiner Sicht drei Ansätze. Das eine ist diese Software-Only-Geschichte, wie das zum Beispiel Proxmox macht. Das heißt, ich habe das Ganze als installierbares Paket oder installierbare Pakete auf einem Betriebssystem meiner Wahl, auf einem Server meiner Wahl, kann ich mir das zusammenbauen, habe gewisse Zwänge, was die Hardware-Kompatibilität angeht, muss ich mir dann angucken, was ich dort in die Server reinstecke. Aber ich baue es mir zu Fuß sozusagen. Und auf der anderen Seite gibt es dann den Appliance-Gedanken, den eine Dell mit einer VxRail verfolgt hat, den eine Nutanix verfolgt, dass ich Hardware und Software-Stack von einem Hersteller habe und mich eben nicht um Abhängigkeiten kümmern muss, mich nicht um Hardware-Updates, Firmware-Updates und sowas kümmern muss, sondern das halt tatsächlich aus einem Guss ist. Und dann gibt es bei den großen Herstellern noch so einen Mittelweg. Mit den großen meine ich jetzt eben eine Microsoft oder eine Broadcom mit solchen Ready-Configs oder Engineered Systems oder Blueprints. Heißt alles ein bisschen anders. Wo ich halt sicher gehen kann, das Richtige zu kaufen, weil es hat jemand schon mal aufgebaut. Dann habe ich irgendwie eine BOM, also eine Bill of Materials, wo ich genau draus ablesen kann, was muss ich kaufen. Und wenn ich genau das kaufe und es genauso nachbaue, wird es bei mir sehr wahrscheinlich funktionieren, weil das hat anderswo schon mal funktioniert und ist entsprechend gut nachvollziehbar. Das sind so die drei Dinge, die es dort gibt. Unsere Kunden, hat sich dann rausgestellt, gucken doch schon eher in Richtung Appliance, also es möglichst simpel halten, weil Fachkräftemangel hoch und runter, hattet ihr auch schon im Podcast diskutiert, ich es halt einfach auch nicht mehr stemme, alles von Grund auf selber zu machen als Mittelständler mit überschaubaren IT-Stab. Dann haben wir uns angeguckt, wie es denn mit dem Thema Support aussieht. Denn auch hier gibt es wieder die ganze Bandbreite und auch hier bekommen wir aus dem Feld von unseren Kunden die Antwort, dass nicht jeder Enterprise Support braucht. Ja, also Enterprise Support ist dort schon mal der erste Punkt. Bieten die großen Hersteller an, dass ich sage, wenn ich irgendwie ein Problem damit habe, kann ich auf den Hersteller zugehen, über verschiedene Level, Business Engineering rein. Jeder, der in der IT zu tun hat, kennt dieses Prozedere mehr oder weniger. Und das heißt aber auch, ich kann ein Stück weit Verantwortung abgeben. Wenn es nicht funktioniert, ist der Hersteller zum ersten Mal schuld und zum zweiten Mal auch in der Bringschuld, mir dann entsprechend zu helfen. Auf der anderen Seite gibt es dann Hersteller oder Systeme, gerade im Open-Source-Umfeld, wo ich vom Hersteller wenig bis gar keinen Support bekomme und halt auf eine Community angewiesen bin, was durchaus auch gut sein kann, ne? Was viele Open-Source-Softwaren, die dort auch eine große Community dahinter haben, wo ich eigentlich auch auf jede Frage eine Antwort finde. Aber auch da bezahle ich das Ganze, was ich dort vielleicht einspare, gegenüber einem Enterprise-Support ein bisschen mit Manpower. Ne? Ich muss es selber tun, muss den Informationen hinterhersteigen und so weiter und habe halt auch niemanden, der mir die Verantwortung ab.
Markus, ganz kurz beim Thema Support. Wenn du sagst, gewisse Kunden brauchen keinen Enterprise-Support und lösen das möglicherweise mit eigenem Personal, bietet ihr dann auch die Möglichkeit, Support und ein gewisses Service-Level zu gewährleisten mit euren Mitarbeitern, die dann in der Nacht Rufbereitschaft, oder?
Genau. Das ist die ganz passende Überleitung zu der dritten Schiene, sage ich mal, dass wir ein Stück weit das auffangen, wo es keinen Enterprise-Support gibt, und drüber nachdenken, dass wir eben mit eigenem Know-how und eigenen Leuten, die wir vorhalten, Gewehr bei Fuß stehen, einfach weil du als Systemhaus auch den Vorteil hast, das merken wir im VMware-Umfeld zum Beispiel und auch sonst immer wieder, als Systemhaus den Vorteil hast, du siehst halt ständig viele Umgebungen und tust Dinge wiederholt, die du als IT-Betrieb in einem Unternehmen bloß einmal tust, beispielsweise so ein Major-Release-Wechsel. Das ist halt immer mit viel Unsicherheit verbunden teilweise und meistens hast du nur eine Chance, auf die neue Version zu gehen. Ansonsten, wenn das irgendwie schief geht, baust du wieder neu auf und bei uns ist es halt das täglich Brot und wir versuchen dann auch dort unsere Lessons Learned zu dokumentieren und wenn wir das bei 4-5 Kunden gemacht haben, ist es halt beim 6., 7. und 8. ein sehr geschmeidiger Prozess. Das kannst du halt als Inhouse-IT gar nicht haben, einfach weil du die Dinge nicht so oft machst. Das Thema Support ist da nicht ganz unwichtig, wenn man sich eine Alternative anguckt. Dann geht es natürlich um das Thema Lizenzierung. Extrem auf der einen Seite, gar keine Lizenzkosten. Ich habe halt reinweg eine Open-Source-Lösung, die ich mir eben mit Community-Support und selbst installiert unterhalte. Das funktioniert für kleine Firmen als auch für große Firmen. Wenn ich das entsprechende Team dahinter habe, kann ich das tun. Und auf der anderen Seite habe ich eben dann kommerzielle Software, die ich entsprechend zu lizenzieren habe. Und ich habe es eingangs schon gesagt, Broadcom hat jetzt umgestellt auf Subscription. Und früher war die Welt halt eher perpetual, also Kauflizenz versus Mietlizenz. Das passt nicht in das Finanzmodell eines jeden Unternehmens, dass das beliebig ist. Also wir haben da Kunden, die bevorzugen tatsächlich ganz klar das Subscription-Modell und sagen, wir möchten halt unsere Aufwände, die wir haben, die wir auch für IT haben, das Jahr über aus unseren Einnahmen bestreiten. Und dann hast du auch Kunden, die sagen, naja, vielleicht habe ich in einem guten Jahr mal mehr Investitionsspielraum und habe dann auch die Gewissheit, ich habe jetzt für 2 oder 3 Jahre Ruhe. Das sollte es mal nicht so gut laufen. Also auch da geht die Schere durchaus auseinander. Ich sehe das Subscription-Modell eigentlich ganz positiv. Und das kleine Negativbeispiel aus meiner Sicht ist so ein bisschen Microsoft mit ihrer Windows-Server-Lizenzierung. Und wir treffen beim Kunden, die haben halt irgendwann mal Windows 2012 gekauft und haben das teilweise heute noch. Oder Windows Server 2016. Das heißt, dieses Kaufmodell ist dann auch ein bisschen verführerisch, wie soll ich das formulieren, auf technischen Fortschritt zu verzichten, wäre jetzt vielleicht ein bisschen hart. Aber ich denke, ihr wisst, wo ich hin will.
Diese versunkenen Kosten nennt man das, glaube ich. So, man hat mal was investiert, denkt, man hat da jetzt so einen Goldesel im Rechenzentrum, aber in Wirklichkeit ist es halt der Goldesel auf Krücken, der immer kränker wird und dann, ja.
Genau. Bei dieser Software ist dann auch bei manchen Herstellern, zumindest kann man das Gefühl haben, dass dann der Innovationswille sich in Grenzen hält, ne? Weil ich habe jetzt den Markt gesättigt, ich habe den jetzt mit Kauflizenzen zugeschüttet und VMware ist da kein schlechtes Beispiel. Es hatte halt irgendwann jeder VMware und dann musst du halt Innovation daher holen, dass du neue Produkte entwickelst und die an den Markt bringst, weil durch Verbesserung deines Bestandssystems verdienst du halt kein Geld. Weil das haben halt schon alle. Und das Subscription-Modell intensiviert dann auch den Hersteller zu sagen, wir bleiben halt dran, wir entwickeln weiter. Es tut halt direkt weh, wenn uns ein Kunde verlässt, weil er zahlt monatlich. Es ist aber auf der anderen Seite auch wiederum gut, dass er monatlich zahlt, weil das feuert unsere Entwicklung. Also das hat aus meiner Sicht schon Vorteile. Und wie gesagt, gerade bei dem Flaggschiff vCloud Foundation von VMware, wenn man es denn tatsächlich braucht mit all dem Funktionsumfang, kann man nicht wirklich sagen, dass Subscription grundsätzlich teurer ist als Perpetual-Lizenzierung.
Alles klar. Gibt es dann noch weitere Punkte, die wichtig sind bei der Bewertung?
Klar, ne, das Allerwichtigste am Ende des Tages ist natürlich das Feature-Set. Was kann die Lösung?
Ja.
Und da haben wir uns darauf fokussiert, die Kunden, die von VMware weg wollen, als erstes mal diejenigen zu bedienen, die nicht so ganz super tief in dem Ökosystem drinstecken und ich sage mal nur in Anführungszeichen Virtualisierung haben wollen. Also einfach bloß x86 Server Virtualisierung, keine Storage Virtualisierung, keine Netzwerk Virtualisierung, sprich die Kunden, die bisher mit einem vSphere Standard zurechtgekommen sind. Ja, wo ich halt VMs virtualisieren kann. Ich kann sie von links nach rechts schieben über meine Hardware hinweg. Wenn irgendwo eine Hardware ausfällt, wird sie woanders neu gestartet. Das voll automatisiert. Und das war so unsere Basis. Also darunter, wer das nicht kann als Alternativlösung, kam für uns nicht in Frage. Und wenn wir nach oben gucken, das was in vSphere Enterprise plus vSAN plus NSX plus Aria Suite plus Tanzu kann, naja, da wird die Luft schon arg dünn, was Alternativen angeht, wenn ich tatsächlich den Funktionsumfang von dem ganzen Stack abbilden will. Das muss man schon so sagen. Also da bin ich dann häufig halt auch nicht mehr bei einem Hersteller. Das ist ja auch durchaus okay, ne? Ich kann ja auch irgendeinen Virtualisierer nehmen und dann mit Rancher oder sowas irgendeine Kubernetes-Implementierung und das zusammenbauen. Das funktioniert ja auch, wenn das ein Architekturansatz ist, kann das durchaus tragen. Aber aus einer Hand einen VMware vCloud Foundation Funktionsumfang, glaube ich, kriegt man woanders nicht. Und das ist auch einer der Gründe, ich habe es eingangs gesagt, dass ich das noch ein bisschen ausführen würde, warum wir auch als VMware-Partner genauso VMware-Partner bleiben. Wir hatten jetzt gerade erst wieder die ganzen Kollegen im Training für das vCloud Foundation Software-Stack, weil es halt an vielen Stellen aus meiner Sicht immer noch alternativlos ist. Nicht, weil es so tief reingegraben ist beim Kunden in die Prozesse, in das Know-how und so weiter, sondern auch einfach, weil es den Funktionsumfang entsprechend bietet, der anderswo doch nicht so gegeben ist.
Alles klar, also bis zu einem gewissen Grad könnt ihr einfach eine Alternative aus einer Hand sozusagen präsentieren, wie auch immer sich das mit Support und Feature Set dann gestaltet, mit einer Migration, um das Ganze auch, sage ich mal, reibungslos auf die neue Plattform zu bekommen.
Genau.
Genau, dann sind ja noch so ein paar Randthemen, glaube ich, auch. Das hast du jetzt, glaube ich, angesprochen, auch mit Ökosystem, sowas wie Backup, Monitoring. Da hat auch der unter Umständen der Kunde natürlich schon seine Software, seine Prozesse eingerichtet.
Ja.
Und das fällt natürlich da auch in eure Bewertungskriterien rein.
Klar, ich meine, wenn du guckst, was von VMware selber kommt, was mittlerweile weiterverkauft wurde an eine Firma, die jetzt als Omnissa im Markt auftritt, das ehemalige VMware Horizon, also die Desktop-Virtualisierung, die natürlich massiv auf vSphere aufsetzt. Also wenn ich das habe, komme ich da schlecht von vSphere weg. Monitoring und Backup-Systeme. Viele von unseren Kunden haben ihr Asset-Management oder ihr Ticketsystem, ihr iDoIt und you name it, also alles, was es da so gibt, an VMware, an ihre VMware-Umgebung drangebaut, haben dort vieles an Automatisierung, auch wieder nicht nur mit VMware-Produkten, nicht nur mit der ARIA-Suite, sondern auch mit anderen Systemen Automatisierung betrieben, haben ihre Security-Systeme dort rein integriert und so weiter. Und wie gesagt, diese Verzahnung aufzulösen, macht zum einen Arbeit und zum anderen muss ich halt gucken, ob mein zukünftiger Zielhersteller auch die entsprechenden APIs hat, das überhaupt geht und ob das mit vertretbarem Aufwand umzubauen ist. Weil man muss halt schon sagen, dass das bei VMware recht gut dokumentiert ist alles und die API vollumfänglich ist. Also alles, was ich irgendwie machen kann, kann ich halt auch über die API machen. Und klar macht das dann auch nochmal einen Wechsel zusätzlich schwierig, sage ich mal. Backup ist in der Praxis eines unserer Hauptthemen. Also eine Veeam beispielsweise hat jetzt auch angekündigt, weil sie halt auch sehen, was im Markt los ist, dass sie zukünftig Proxmox mit unterstützen wollen, weil das ist zum Beispiel einer der großen Showstopper von VMware wegzugehen, wenn ich sage, ich habe halt ein nativ in VMware integriertes Backup, was auch mit VMware Snapshot-Technologien mir das Backup macht. Also da kann ich jetzt nicht einfach den Hypervisor austauschen, ohne mir massiv Gedanken drüber zu machen, wie ich denn dann mein Backup bewerkstellige. Es hängt halt alles zusammen.
Wunderbar, jetzt hast du auch schon ein Beispiel genannt, Proxmox, und da kommen wir jetzt auch ganz gut, denke ich, zu den Produkten, die es da gibt als Alternative, mit denen ihr euch jetzt gerade beschäftigt, weil wenn man im Internet guckt, dann kriegt man vielleicht mal eine Liste von, weiß ich nicht, 20 Anbietern, die potenziell mal in Frage kommen. Ich habe mir jetzt auch mal meine eigene Shortlist erstellt, aber habe schon im Vorgespräch natürlich gemerkt, ihr habt da auch so ein paar, also nicht hundertprozentig Überschneidungspunkte, aber nenn doch mal die Hersteller und auch das, was die vielleicht auszeichnet oder warum ihr euch mit denen beschäftigt.
Aus meiner Sicht gibt's 4 Player in diesem ganzen Virtualisierungsspiel, über die man sprechen kann. Also von den 4 haben wir VMware jetzt schon erschöpfend benannt. Der 2. ist sicherlich Microsoft, die zurzeit so ein bisschen zweigleisig fahren, möchte ich es mal formulieren, von der Strategie her einmal mit dem Azure Stack Ansatz. Also, dass ich etwas habe, was sich anfühlt wie die Azure Cloud, was riecht wie die Azure Cloud, was schmeckt wie die Azure Cloud, was ich aber in mein eigenes Rechenzentrum stelle. Und daneben das klassischere Microsoft-Thema Hyper-V. Das sind so die beiden Dinge, die Microsoft bietet. Dann gibt's Xen als Open Source, das ehemalige von Citrix, wo es dann mit XCPNG und so freie Implementierungen gibt und auch noch weitere Implementierungen, also der Xenzo. Und dann die 4. Säule und das aus meiner Sicht am zerfasertsten, am umfangreichsten, ist halt die ganze KVM-Geschichte mit Dingen wie halt OpenStack, Proxmox, Scale Computing, OpenShift, alles irgendwie KVM-basiert. Eine Technologie, die halt trägt, ne? Die in den ganzen Hyperscaler-Rechenzentren drin steht und so. Das ist kein schlechter Hypervisor. Bei der KVM-Geschichte fällt es halt schon schwer, sich auf irgendwas einzuschießen. Und wir haben jetzt uns mal so 2 Dinge rausgepickt. Das eine ist Proxmox, was relativ schnell relativ bekannt wurde, jetzt auch ganz schön Zulauf kriegt als VMware-Alternative. Also die haben zum einen einen gewissen Rückenwind im Markt, haben die Idee, dass sie sagen, wir sind prinzipiell frei. Also Proxmox kannst du direkt runterladen, einsetzen, kostet keine Lizenz. Sie verkaufen aber kommerziellen Enterprise-Support in verschiedenen Ausprägungen, wenn man das haben möchte. Und wir gucken uns gerade an, wie können wir auf Proxmox-Basis ein Managed-Service-Offering bauen. Das heißt, standardisiertes Angebot, dass auch der Kunde sich gar nicht groß in Proxmox einarbeiten muss, sondern dass er halt Virtualisierung bei Interface von uns kauft, von uns bestellt und wir das ihm automatisiert ausrollen, warten und quasi uns um die ganzen Plattformbetrieb kümmern bis zur VM. Der Kunde legt dann dort VMs an. Also das ist bei Proxmox so ein bisschen eine Option des Markteingangs, die wir uns gerade angucken. Dann haben wir im KVM-Umfeld einen zweiten Hersteller und ich habe ja vorhin mal unsere Kriterien so ein bisschen durchgesagt und da hatte ich auch diese Abwägung Appliance versus Software, wo Proxmox die Software-Schiene fährt, fährt Scale Computing diesen Appliance-Ansatz. Das ist ein Scale Computing amerikanischer Hersteller, die jetzt auch in Europa Fuß fassen, da eben durch diese Broadcom-Unsicherheit auch ein bisschen Rückenwind haben. Und die haben ein eigenes Dateisystem geschrieben, welches über alle ihre Knoten, diese Shippen, ganz ähnlich wie bei Visan, den Storage aggregiert und auch so einen virtuellen Storage baut. Dann kann ich halt Pizzaboxen in mein Rack schieben und die clustern sich automatisch. Das ist was, was ich, wie sagt man, ein sehr integrierter Ansatz. Also wo ich jetzt auch auf Endnutzerseite oder auf Kundenseite nicht furchtbar viel Know-how brauche, weil eben dieser Appliance-Gedanke mir davon sehr viel wegnimmt. Also wir haben...
Ist dann so ein bisschen Look and Feel von Visan, oder? Bei Scale?
Ja. Wir haben uns das jetzt im Lab mal ausgerollt, hatten Hardware bestellt, mal 3 Testsysteme und binnen einer halben Stunde war der Cluster da. Also das war eigentlich nichts.
Cool.
Also am Switch zusammengesteckt, die VLANs eingerichtet und dann sind diese Appliances schon mit Images vorbetankt. Da schaltet man die an, gibt im Wesentlichen in einem Wizard nochmal 2, 3 IP-Adressen ein und dann baut sich der Cluster und fertig. Also das geht tatsächlich recht flott und flink und ich glaube, dass das gerade so für kleine Kunden durchaus eine gute Alternative sein kann zu VMware. Ne? Immer wissend, es ist halt ein KVM, es ist nicht mehr der Hypervisor, den ich bisher hatte. Das heißt, ich habe halt auch ein Migrationsprojekt vor der Brust, das eine gewisse Komplexität mitbringt und dessen muss man gewahr sein.
Bevor wir jetzt vielleicht auch noch zu einem Beispiel kommen, wo die Akquise gelaufen ist durch Broadcom, habe ich auf LinkedIn natürlich Proxmox gesehen, jederzeit, aber einer ist noch untergekommen, nämlich Nutanix. Warum ist Nutanix für euch nicht interessant?
Das lange im Markt ist für uns so ein bisschen das Problem. Ich habe die Überzeugung, dass unsere Kraft woanders besser aufgehoben ist, bei einem jungen, innovativen Hersteller besser aufgehoben ist, als uns dort mit Nutanix jetzt in den Preiskampf zu begeben, zum einen. Zum anderen, wenn wir über das Thema Preis reden, hat auch Nutanix ein Lizenzmodell, was sich dem von Broadcom immer mehr annähert und ist jetzt preislich tatsächlich auch nicht wirklich günstiger als Broadcom, sodass wir da jetzt auch nicht sagen können, mit Nutanix wird das alles furchtbar billiger. Das heißt, es ist mit Sicherheit keine schlechte Lösung. Mit ihrem eigenen Acropolis Hypervisor sind sie da jetzt auch schon ein paar Jahre unterwegs und haben halt auf einem gewissen Niveau auch einiges an Features hinsichtlich Netzwerkvirtualisierung, Mikrosegmentierung, was sie dort machen können. Es spielt so ein bisschen mit rein, dass wir nicht alles machen können. Ich habe halt hier bei uns, bei der Interface, immer mal einen Hersteller gehabt, kann das auch unumwunden zugeben, wo man dann ein paar Jahre später ein bisschen mit einem weinenden Auge sagt, naja, wärst du da mal eher dran gegangen und hättest dort eher eine Partnerschaft eingegangen und eher Know-how aufgebaut. Pure ist zum Beispiel so jemand im Storage-Umfeld, wo ich sage, gut, da hatte ich nicht so ganz den richtigen Riecher, ne? Anderswo hat das geklappt, so ist es halt. Mal gewinnt man, mal wird man Zweiter. Und bei Nutanix ist es halt tatsächlich so, dass ich dort den Zug für abgefahren halte. Ähnlich war das damals bei uns, wir sind im VMware Horizon-Umfeld relativ stark, haben dort viel Know-how, haben dort schöne Kundenprojekte gemacht. Und ich habe immer gesagt, Citrix möchte ich nicht mehr aufholen, als diese Desktop-Virtualisierung losging und wir gesagt haben, nehmen wir Citrix oder nehmen wir VMware. VMware war da der neue Player, die haben Partner gesucht, die dort mitmachen, die haben Leute gesucht, die in die Ausbildung gehen. Und das können wir gut, uns dann auf sowas draufstürzen, wo es halt schon Leute mit 10 Jahren Citrix-Know-how gab. Das willst du nicht aufholen, das ist so ein Hase- und Igelrennen, das macht keinen Spaß.
Super. Okay, danke für den Hintergrund. Jetzt interessiert mich natürlich, ihr habt ja bestimmt jetzt schon den Kunden gehabt, der sich für eine Alternative entschieden hat. Und vielleicht können wir da ein Beispiel nennen, dass du mal so zeigst, wie das abläuft. Wir haben jetzt natürlich festgestellt, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Fälle und das ist natürlich eine individuelle Entscheidung. Aber vielleicht hast du so eine individuelle Entscheidung, die vielleicht so ein Beispiel bietet.
Habe ich ganz ehrlich nicht. Ich überlege gerade tatsächlich und wir haben Kunden, die sich Alternativen auch ernsthaft anschauen, Was wir bei den Alternativen sehen, ist, dass die Kunden den Fuß langsam und vorsichtig ins Wasser halten. Also wir haben zum Beispiel Kunden, die haben sich jetzt eine Proxmox-Umgebung aufgebaut unter der Prämisse, das ist erstmal für Test und Dev. Also unsere nicht ganz produktionskritischen Workloads nehmen wir dort rein. Wir verkleinern ganz bewusst unsere VMware-Installation, aber für den Kern, für die Kernanwendungen, für das Mission-Critical-Zeug, sage ich mal, bleiben wir bei VMware. Und das ist aus meiner Sicht gerade das Hauptding und ich glaube in unserem Kundensegment auch was wir noch eine ganze Weile sehen werden, dass die Leute zweigleisig fahren und jetzt auch selber erstmal Erfahrungen sammeln wollen. Viele sagen auch, ich fange mit meinen Linux-Workloads auf KVM an, eine OpenShift oder sowas und lasse die Windows-Welt erstmal auf vSphere, weil das ist erprobt und gerade mit den KVM-Treibern und sowas gibt es unter Windows manchmal noch die eine oder andere Herausforderung, die ich in einem Mission-Critical-Produktionsumfeld vielleicht nicht haben möchte. Also das ist ein vorsichtiges Anfangen. Wir haben tatsächlich keinen Kunden, der sagt so, Kanal voll, ich wechsle jetzt hundertprozentig auf irgendeine Alternative. Gibt sicherlich auch, ne? Das will ich nicht verhehlen, aber ganz so schnell geht's dann doch nicht.
Das ist aber eine sehr interessante Erkenntnis, weil wenn man so auf LinkedIn guckt und so auch das Feedback der Community hört, oder ich habe auch zuletzt mit einem Geschäftsführer von einem innovativen Multicloud-Unternehmen gesprochen, der dann gesagt hat, hey, er sieht überall Hate-Sticker gegen VMware und jeder sagt, er geht woanders hin, aber in Wirklichkeit muss es erst eine sehr bewusste Entscheidung sein. Also man muss sich das sehr, sehr gründlich überlegen, wie du das ja jetzt auch geschildert hast.
Und das ist auch super emotional aufgeladen, ne? Also ich kann das auch verstehen. Natürlich haben jetzt viele Kunden die Nase voll und dann, wie soll ich sagen, in der ersten Rage rennt man dann vielleicht auch erstmal wutschnaubend los und guckt, was es links und rechts gibt. Und wenn sich das dann gelegt hat und ich halt merke, dass auch die Alternativen einen Invest erfordern, einen Neuanschaffungsinvest erfordern, der dann preislich auch nicht viel anders ist als meine VMware-Subscription, dann beruhigen sich dort Gemüter auch wieder. Fakt ist, Broadcom ist halt jetzt, wenn ich das so sagen darf, auch nicht das Unternehmen mit der sympathischsten Wahrnehmung am Markt. Das war bei VMware halt ein bisschen anders. Man wird sehen, wo dort die Reise hingeht.
Alles klar. Super, wie ist dann jetzt dein Ausblick? Wie siehst du die Zukunft?
Wie gesagt, ich sehe die Zukunft tatsächlich in dieser Zweigleisigkeit, worüber wir jetzt noch gar nicht geredet haben als Alternativen. Das ganze Thema Cloud, Provider, Hyperscaler, was ja auch für den einen oder anderen eine Alternative durchaus sein kann. Aber VMware wird nicht weggehen. VMware und Broadcom hat sich jetzt neu positioniert. Wenn ich sage Hyperscaler, das ist vielleicht eine der größten strategischen Änderungen aus meiner Sicht, die eine VMware jetzt mitgemacht hat. Die positionieren sich dort voll dagegen. Also das, was Hock Tan sagt, ist, wir wollen mit unserer Lösung, mit vCloud Foundation, eine Alternative zu Hyperscalern im eigenen Rechenzentrum sein. Soll sich anfühlen wie Hyperscaler, soll die Skalierbarkeit haben, soll die Macht zur Automatisierung haben, soll die Consumption-Modelle haben, wie so ein Hyperscaler, aber halt on-prem. Als reine On-Prem-Company so deutlich hat sich VMware selber in der Vergangenheit nicht positioniert. Im Gegenteil, ne, die hatten ja mit ihren VMware Azure Solution und VMware on AWS und so weiter eher geguckt, dass sie dort auch die Hyperscaler unterstützen. Da habe ich schon den Eindruck, dass Broadcom dort jetzt nach und nach den einen oder anderen Zopf abschneiden wird. Das können sie sicherlich auch nicht von heute auf morgen machen, um die Kunden nicht vor den Kopf zu stoßen. Aber die strategische Ausrichtung von VMware ist schon das On-Prem-Rechenzentrum. Und das ist auch unser Fokus als Interface immer gewesen, weil ich auch glaube, dass es so einen gewissen Break-Even geben wird, wann sich Workloads zum Hyperscaler und wann sie sich im eigenen Rechenzentrum verteilt haben. Und keins von beiden, glaube ich, wird dort langfristig die Oberhand gewinnen. Es gibt für beides gute Argumente, sowohl für Cloud-Rechenzentren und Hyperscaler, als auch dafür, das Zeug On-Prem zu haben. Und On-Prem wird VMware auf Sicht, auf mittelfristige Sicht, denke ich, der große Player bleiben.
Ja, sehr interessant. Ich kann mich noch gut erinnern, VMworld, VMware Explorer, AnyCloud, AnyApp, ja, AnyCloud, also dass man sich noch klar als die Spinne im Multicloud-Universum positioniert hat und jetzt ja. Vollgas zurück, also nicht Vollgas zurück, aber hey, schauen wir erstmal, dass wir jetzt die On-Prem-Welt wieder erobern und da der Platzhirsch bleiben. Und das finde ich charmant. Also ich feiere natürlich auch hybride Cloud-Umgebungen, Multicloud-Umgebungen, aber ich weiß es halt, wir arbeiten im Kritis-Sektor Projektmanagement. Wir sehen, Kunden werden auch in 20 Jahren noch den Bedarf haben an robusten, skalierbaren On-Prem-Rechenzentren, weil die Anforderungen anders nicht erfüllt werden. Punkt. Und da sind wir wieder bei diesem Urstreit, der irgendwie mal vor 15 Jahren begonnen hat mit, es wandert alles in die Cloud. Und hier haben wir jetzt nochmal die Aussage und auch die Beweise dafür. Nein, es wandert nicht alles in die Public Cloud zu Hyperscalern, sondern es wird und bleibt eine hybride Welt, aus meiner Sicht. Schön. Markus, vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Und ich denke, ihr seid wirklich ein super Ansprechpartner. Ihr habt euch mit der Thematik beschäftigt, wenn es darum geht, was sind Alternativen, wenn VMware halt einfach nicht mehr passt oder ich einfach ein zweites Bein mal in ein anderes Wasser stecken will, dann einfach mal auf euch zukommen, oder?
Genau, sehr gerne.
Sehr schön. JP, du bist ja auf ganz anderen Sphären unterwegs, das muss man mal dazu sagen. Also hier, Container und Kubernetes ist ja nochmal ein Layer drüber.
Zweifelsfrei. Und ich bin ja über die VMware-Schiene in mein Ökosystem eingestiegen. Wir haben, keine Ahnung, als wir das erste Mal auf der VMworld waren, Markus, haben wir ganz, ganz fantastische, tolle Gespräche geführt. Da kam Tanzu gerade raus, wo VMware sich platziert hat als Hypervisor für Kubernetes beispielsweise. Es ist vom Angang her das absolut Richtige. Jeder Kunde hat eigene Bedürfnisse. Diese Bedürfnisse müssen erst identifiziert werden. Und dann muss man sich anschauen, welches Produkt passt am besten drauf. Es ist nicht immer eine VMware, es ist nicht immer die Public Cloud. Aber die Mischung oder die Variabilität zu haben, zu sagen, es gibt Services aus der Public Cloud, die für dich super gut funktionieren. Es gibt aber auch Services, wo du lieber die Skaleneffekte im Haus halten solltest. Und dann dieses Consulting machen zu können, und das macht ihr, Markus, schon seitdem ich euch kenne. Das ist, glaube ich, der Key Fact. Also der Hypervisor oder die Plattform, die unten drunter liegt, ist vollkommen egal, wenn sie nicht, oder ist vollkommen überbewertet, wenn sie nicht auf die Ansprüche des Kunden passt. Ja, und da in mehreren Möglichkeiten zu beraten, das ist der Schlüssel, glaube ich.
Wunderbar, dann haben wir's. Danke euch beide. Wird bestimmt wieder eine Follow-up-Folge geben, weil das ändert sich ja stetig. Und bestimmt haben wir wieder ein spannendes Thema mit dir, Markus. Wir sind Burn for IT und wie immer danken wir dir, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Ciao.